Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Release Patch Repeat, meines IT-Security-Podcasts für Data Disrupted. Ich bin Kerstin, heute ist der 3. Mai 2026, ihr hört Episode 19. Ja, was war los letzte Woche? Jede Menge, deswegen möchte ich auch sofort einsteigen. Defensive Datenbanken. Arpit Bayani erklärt in einem Blogbeitrag, warum Datenbanken für KI-Agenten defensiver gestaltet werden müssen. Agenten agieren autonom und generieren in hoher Frequenz oft auch fehlerhafte Abfragen. Da versagen klassische Annahmen über menschliches Nutzerverhalten, weswegen er zu dem Schluss kommt, dass Datenbanken anders aufgestellt sein müssen für das KI-Zeitalter. Um neue Ansätze geht es auch bei Red Hat. Die haben beschrieben, wie Unternehmen ein Center of Excellence für Ansible aufbauen können, um eben Automatisierungsstandards zu setzen und Governance zu skalieren, ebenfalls im KI-Zeitalter. Ja, im Governance im weitesten Sinne geht es auch bei Bruce Schneier, dem Security-Papst schlechthin. Er kommentiert Claude Mythos Preview, das neue Modell von Anthropic. Er plädiert für mehr Transparenz sowie auch eine staatliche Aufsicht über solche Dual-Use-Modelle. Jetzt ist Claude Mythos Preview nicht das einzige Dual-Use-Modell. Jedes Ding in der IT ist ein Dual-Use. Eigentlich alles im Leben ist ein Dual-Use. Das fängt bei meinem Küchenmesser an und hört bei Mythos Preview nicht auf. Ja, jedenfalls ein Modell, das hunderte von Schwachstellen mit übermenschlicher Präzision autonom aufspürt und ausnutzt, ist seiner Meinung nach tatsächlich ein echter Meilenstein. Allerdings ein Modell, das tausende von Fehlalarmen und unwirksamen Angriffen generiert, ist nach wie vor auf qualifizierte und sachkundige Fachkräfte angewiesen. Und genau das ist seine Kritik. Ohne Kenntnis der Fehlalarmquote in den ungefilterten Ergebnissen von Mythos können wir schlicht und ergreifend nicht beurteilen, ob die vorgestellten Beispiele tatsächlich repräsentativ sind. Er merkt auch an, dass viele der neuen Funde, wie zum Beispiel das in Firefox, schon bekannte Probleme waren, die die KI lediglich effizienter zusammengeführt hat. Ja, gehen wir mal weiter zu den echten bösen Jungs. Und zwar Microsoft Teams wird gerade missbraucht für eine Vishing-Kampagne. Bad Boys einer Gruppe namens UNC6692, die geben sich über Microsoft Teams als Mitarbeiter vom IT-Support aus. Und ja, vor fadenscheinigen Hintergründen, dass sie irgendwas an eurem Rechner reparieren müssen oder nachschauen müssen und ihr dazu ein kleines Stückchen Software installieren müsst, damit sie auf euren Rechner zugreifen können. An dieser Stelle sei angemerkt, euer IT-Support würde so etwas nie tun. Genauso wenig wie eine Bank nie nach euren TANs oder Passwörtern fragen würde. IT-Support hat bestehende Tools, die sind schon installiert auf euren Rechner. Wenn euch jemand bittet, irgendwas zu installieren, sofort auflegen. In dem Fall geht es tatsächlich um eine Malware, die soll Snow heißen und die Phishing-Kampagne wird dazu missbraucht, eben um diese Malware in den Unternehmensnetzwerken zu verbreiten. Wird auch schon wirklich aktiv ausgenutzt. Es gibt viele Warnungen. Selbst bei mir im Unternehmen sind wir schon gewarnt worden und mussten alle Passwörter ändern. Ja, Emerit OS, ein ganz, ganz anderes Thema. Ich hatte das irgendwie letzte Woche schon auf dem Schirm. Who maintains the maintainer? Das ist auch ein großes Sicherheitsproblem. Immer mehr unserer kritischen Infrastrukturen basiert auf Open Source. Aber es gibt auch das große Problem der Maintenance, der Software-Maintenance. Was passiert, wenn es gar keinen Maintainer mehr gibt, wenn niemand mehr das Projekt betreut? Sogenannte Abandonware ist real da draußen. Jetzt gibt es eine Initiative, Emerit OSS von ChainGuard, die zielt darauf ab, verwaiste Open Source Projekte, eben genau solche Abandonware, sicherheitstechnisch weiter zu betreuen. Also ist sicherlich ein Blick wert und eine sehr unterstützenswerte Initiative, auch eben vor dem Hintergrund, dass solche Projekte weiter gepflegt werden und nicht zum Sicherheitsrisiko werden. So, dann gibt es eine Sache, da dachte ich irgendwie, ich bin in der Zeit 20 Jahre zurückgereist. SMS Blaster Bus. Das ist ein Ding, das habe ich vor 20 Jahren oder sogar noch länger das erste Mal im Chaos-Umfeld gesehen. Da haben sich zu Testzwecken natürlich ein paar Leute bei eBay so ausrangierte Sende- und Empfangsstationen besorgt und mal demonstriert, was man da alles für einen Schmuh mit anstellen kann. Wenn ihr euch mit eurem Smartphone oder damals waren es noch stinknormale Mobiltelefone irgendwo eine Verbindung aufbauen wollt, irgendwo anmeldet, von Zelle zu Zelle springt, dann melden sich eure Geräte eben an diesen Sendeempfangsstationen an und übertragen da ganz lustige Dinge, so von der SIM-Karte und vom Telefon, womit es den Angreifern dann aber möglich ist, euch zu imitieren. Das heißt, die können nachher so rausgehen und so tun, als wären sie euch und das dann für böse Kampagnen missbrauchen. Das scheint eine echte Renaissance zu erleben. Gerade letzte Woche meldeten die CISA und kanadische Behörden die Festnahme von Betreibern solcher SMS-Blaster, die eben diese gefälschten Funkzellen nutzen, um... Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Kritis und OT, Operational Technology und kritische Infrastrukturen. Eine ganz neue Ebene der Cybersicherheit, wobei so neu ist die eigentlich gar nicht. Es geht um Seitenkanalattacken. Neue Ebene ist die Elektrizität selbst, der Strom. Es geht nicht mehr nur darum, dass der Strom ausfallen könnte, sondern um Seitenkanalangriffe, die elektrische Signale als Angriffsvektor nutzen, um gezielt zum Beispiel Lastschwankungen zu erzeugen bis hin zu physischen Netzschäden. Auch in den Zusammenhang something completely different. Das Risiko von Malware ist in intelligenten Ladekabeln wirklich drastisch gestiegen, weshalb immer mehr Experten dazu raten, Power Security als festen Bestandteil von Bedrohungsanalysen und auch Sicherheitskonzepten aufzunehmen. OT und ganz besonders Kritis sollten zudem auch elektrische Profile erstellen und diese natürlich auch in Echtzeit überwachen, um solche Angriffe möglichst früh erkennen zu können. Pro-Tipp an der Stelle: Power Masking. Künstliches Rauschen im Stromverbrauch. Das kann helfen, Informationslecks zu verhindern. Zum Beispiel durch das Messen des Stromverbrauchs, was mittlerweile auch aus der Ferne über intelligente Steckdosen oder manipulierte Netzteile überhaupt kein Problem mehr ist. Das eben wiederum Rückschlüsse auf kryptografische Schlüssel zulässt. Ja, Dale Peterson, der OT-Security-Papst, schlechthin diskutiert neue Ansätze in einem aktuellen Blogpost, um die tatsächliche Bedrohungslage für industrielle Steuerungssysteme besser zu quantifizieren. Vor dem Hintergrund, dass gerade bekannt wurde, dass Stuxnet wahrscheinlich schon viel älter ist, als wir alle angenommen haben, ist das besonders brisant. Auch von der CISA gibt es was zu dem Thema. Die haben einen Zero Trust OT Guide herausgebracht, ein offizieller Leitfaden zur Anpassung von Zero Trust Prinzipien auf operative Technologien, also sprich Industrieanlagen. Ja, und was ist allen Bedrohungslagen und Angriffsszenarien gemein? Schwachstellen. Es sind immer irgendwelche Schwachstellen, die ausgenutzt werden, und deswegen sind wir auch schon direkt in der nächsten Abteilung gelandet, ZVE und KEV. Den Auftakt macht diese Woche SAP. Dort wurden NPM-Pakete kompromittiert, um eine Infostealer-Malware in den Netzen der Nutzer zu verteilen. Supply Chain Attacks ist überhaupt ein großes Thema gewesen letzte Woche. Unglaublich viele Meldungen, dass API-Keys stolen und irgendwas infiltriert und injektiert und kompromittiert wurde. Das wird uns nochmal so richtig mächtig auf die Füße fallen, das ganze Thema, vor allem in Open-Source-Projekten. Dazu gibt es irgendwann später mal ein bisschen mehr, nicht in dieser Episode. Das würde wirklich den Rahmen sprengen. Vielleicht eine Geschichte noch am Rande, die wirklich, wirklich strange ist, eine Meldung. Und zwar gab es diese Woche, ich habe es das erste Mal gehört, Phantom-Patches. Wenn beim Patchen in den Commit-Nachrichten versteckter, bösartiger Diffcode mit ausgeliefert wird. Und das ist wirklich, für mich war es eine relativ neue Geschichte. Wenn man aber jetzt auch wieder in Richtung KI-Zeitalter zurückdenkt und davon ausgeht, dass für KI oder für den Agenten alles, was er sieht und liest, ein Prompt ist, dann macht das durchaus Sinn. Was ist passiert? Es ist, wenn man Code bei zum Beispiel GitHub auscheckt, ihn editiert und wieder zurückschickt, dann gibt es meistens so eine Commit-Nachricht dazu, wo der Entwickler dann schreibt, das habe ich geändert, das habe ich verbessert, bla bla bla. Darin kann man natürlich auch bösartigen Diff-Code, mit einschleusen und ausliefern, und der wird dann auch ausgeführt. Und das ist eine wirklich neues Bedrohungsding. Dazu später mehr im IT-Security-Tipp der Woche, wenn es darum geht, genau solche Angriffe zu erkennen und zu unterbinden, so ähnlich. Machen wir erstmal weiter mit den Schwachstellen der Woche. CrowdStrike war dieses Mal dabei, Logscale-Bug, kritische Lücke in Logscale, die intern entdeckt wurde. Laut Hersteller wurde sie nicht aktiv ausgenutzt, ist auch mittlerweile schon patched worden. Ganz viele Patches gab es auch von Microsoft, inklusive verschiedener Zero Days aktiv ausgenutzter Schwachstellen, und auch ein paar Notfallpatches waren wieder mit dabei. Ganz kritisch vorne dran, ein SharePoint Zero Day. Microsoft hat insgesamt, ich glaube, fast 170 Lücken geschlossen, darunter eben auch genau diese Zero Day Lücke in SharePoint. Auch in Microsoft Entra ID gab es eine kritische Lücke, und zwar fanden Forscher von Silverfreund eine Schwachstelle in der neuen Agent-ID-Administrator-Rolle von der Microsoft Entra ID, die eine Übernahme von Dienstprinzipalen ermöglicht haben soll. Ja, also Microsoft wie immer auf dem Programm. Sobald was rauskommt, bitte patchen. Critical C-Panel-Lücke gab es noch. Die hat Angreifern ermöglicht, vollständigen Administratorzugriff auf Webserver zu erlangen. Und bei Hugging Face gab es eine kritische, ungelöste RCE-Schwachstelle. Und zwar direkt in Hugging Faces Open Source Robotic Framework. Eine RCE-Lücke gab es auch bei GitHub, und zwar im GitHub Enterprise Server. Das ist vor allem für diejenigen von euch interessant, die so ein Ding lokal bei sich im Unternehmensnetzwerk betreiben. Dort wurde wohl eine fehlerhafte Verarbeitung interner Header ermöglicht. Also da auch bitte schnellstmöglich patchen. Ein Teil davon wurde auch tatsächlich schon aktiv ausgenutzt, unter anderem eine Linux-Kernel-Lücke, sogenannte Copy-Fail-Bug, der hat eine lokale Rechteausweitung auf Root-Ebene in Linux ermöglicht, Lücken in ConnectWise wurden ausgenutzt, in D-Link-Routern, natürlich jede Menge Windows-Schwachstellen, auch die erwähnte cPanel-Authentifizierungslücke. LightLLM, das ist so ein recht beliebtes Large Language Model. Da gibt es eine SQL-Injection, die da möglich ist, und zwar eine sehr kritische. Die Schwachstelle wurde sogar nur 36 Stunden nach Veröffentlichung aktiv ausgenutzt. Also daran sieht man mal, wie kurz die Zeitfenster mittlerweile sind, bis solche Sachen auch wirklich aktiv ausgenutzt werden. Last not least in der Rubrik Cisco Firestarter, das hatten wir letzte Woche schon in Trumps Iran-Krieg. Das waren diese Eigenleben-Cisco-Router, die da so ein Eigenleben entwickelt haben. Speziell geht es tatsächlich um Cisco-Firewalls, die damit infiziert sind und jetzt wohl auch wirklich offiziell bestätigt, selbst Firmware-Updates und Neustarts überdauert. Also eine wirklich permanente Sicherheitslücke. Das Beste, was ihr machen könnt, kauft euch ein anderes Gerät von einem anderen Hersteller und ersetzt das Zeug ersatzlos. Ja, ist jetzt so mein Tipp an der Stelle. Reports. Es gab letzte Woche auch ein paar Reports, und zwar unter anderem von Beyond Trust. Die haben den Anstieg kritischer Microsoft-Schwachstellen analysiert für ihren Microsoft Vulnerability Report. Laut dem Report gab es wohl eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere in Azure und Dynamics 365, natürlich aber auch getrieben eben durch die KI-gestützten Scanner-Tools. Also das ist etwas, was werden wir noch sehr, sehr oft sehen, dass die Anzahl der Schwachstellen einfach ins Unermessliche steigt. Und da bin ich dann wieder bei Bruce Schneier. Es ist nicht raus, ob das alles wirkliche Schwachstellen sind oder ob das nicht einfach nur so Mini-Bugs sind oder schon längst bekannte Klamotten. Also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, aber das wird noch eine Weile die Meldungen beherrschen. Im Security Scanner 2026 Q2 Report geht es um Sicherheitsmängel in KI-generierten Apps, sogenanntes Vibe Coding, bei denen massenhaft Datenzugangsdaten inklusive Superbase und API-Keys offengelegt worden sind. Das ist, das führt uns wieder zurück zur Lieferketten-Sicherheit und wie gesagt, echt, das würde hier den Rahmen sprengen. Da müssen wir mal eine Extra-Session machen. So, und da sind wir auch schon beim für mehr IT-Security-Tipp der Woche heute, natürlich mit Fokus auf Schwachstellen. Wenn KI-Schwachstellen in Sekundenschnelle aufschwört, dann, das könnt ihr euch sicherlich denken, ist das klassische Warten auf den Patch wirklich geschäftskritisch geworden. Deswegen modernere Best Practices, die lösen sich von diesem rein reaktiven Patch-Management-Ansatz hin zu einem Shield-First-Ansatz. Sobald eine Schwachstelle identifiziert ist, noch bevor ein offizieller Fix des Herstellers existiert, sollte eure Verteidigung Exploit-Versuche schon auf Netzwerkebene in Echtzeit erkannt haben und blockiert haben. Unabhängig von Signaturen. Stichworte an der Stelle, ich wiederhole mich da gern. Zero Trust, Behavioral Analysis, Threat Intelligence, XTR. Was halt alles so zu einem modernen SOC gehört, inklusive automatisierter proaktiver Angriffsflächenscans, aka Pentest. Und selbstverständlich das alles auch ebenfalls KI-gestützt, sonst habt ihr keine Chance. Und nur so ist auch die nächste Maßnahme überhaupt sinnvoll, Hyperpriorisierung. Statt alle Lücken zu schließen, die da auftauchen, ihr habt es heute wieder gehört, das sind jede Menge, konzentriert euch auf jene 1% oder so roundabout, die tatsächlich weaponized, aktiv ausnutzbar sind, und auf eure kritischen Assets angewandt werden können. Hallo an der Stelle NIS2, ISMS-Risikoanalyse gehört einfach dazu. Wenn kein Patch möglich ist, dann müssen betroffene Systeme zum Beispiel durch Mikrosegmentierung auf Knopfdruck gerne auch den eines Agenten isoliert und die gefährdete Funktion vorübergehend deaktiviert werden. In dem Fall ist es tatsächlich besser, ein System zu viel abschalten, als die ganze Firma für Wochen ins Chaos zu stürzen. Ziel muss immer sein, das Zeitfenster der Verwundbarkeit auch durch automatisierte Sicherheitsworkflows so weit zu verkürzen, dass Angreifer trotz schnellerer Entdeckungsmethoden keine Angriffsfläche mehr vorfinden. Und da es aber wie überall und immer keine hundertprozentige Sicherheit gibt, für den Ernstfall üben. BCM. Das B in Business Continuity Management steht übrigens für Betonung auf Üben. Nur ein Konzept zu haben, reicht hier alleine nicht aus. Ja, dazu gibt es möglicherweise bald irgendwann sogar mal einen ganz eigenen Podcast von uns. Bis es soweit ist, habt ihr es für heute geschafft. Vielen Dank für eure Zeit. Ihr habt gehört, Release Patch Repeat, Episode 19, ein Podcast von Data Disrupted, et moi, Kerstin. Artikel gibt es von mir neuerdings bei Computing Deutschland. Meine persönliche Sicht auf Enterprise IT und noch mehr Schwachstellen-Tipps und News gibt es bei Blue Sky oder LinkedIn. Momentan ein bisschen mehr auf LinkedIn. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auwiehö!